Und auch von meiner Seite zum dritten Mal ein herzliches Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und als ich nochmal überlegte, dass ich habe noch nie vor Schulleitern und Schulleiterinnen gesprochen, demzufolge auch nicht vor Schulleiterinnen und Schulleitern von Gesamtschulen und integrierten Gesamtschulen. Und habe dann bei mir so überlegt, meine Erfahrung mit Schulleitern, zwei Aspekte davon, so Facetten. Das eine natürlich als Schüler. Ich bin schon mehrfach zum Schulleiter gebeten worden damals. Die Gründe nenne ich jetzt nicht. Das war schon eine Begegnung mit einer dezidiert konturierten Schulautorität damals vor 40, 35 Jahren. Und wenn ich meine älteste Tochter erlebe, die jetzt in diesem Jahr Abitur macht, bis heute hält sich an dieser Stelle etwas, in einem Gymnasium zumindest, an der Stelle, wo sie ist, von der Autorität der Schulleitung. Also sie hat gerade jetzt von den Abi-Vorfeiern gesprochen, die sie zelebrieren dort, obwohl sie ja noch gar nicht wissen, ob sie das schaffen. Da ist aber die Drohung, dass bestimmte Grenzen man nicht überschreiten darf, schon mit dem Aufruf, das würde dem Schulleiter nicht gefallen, ausreichend, dass man es nicht tut. Also mich wundert, dass welche Autorität da noch ausstrahlt. Und glaube, dass Sie mir nachher erzählen werden, dass das mitnichten der Fall ist überall. Also das ist sozusagen die eine Variante. Die andere Variante, die allerdings aus meiner persönlichen Begegnung auch ist, ist ganz konkret. Als ich Superintendent war, Probst in Lübeck, stand ich häufiger in mehreren Schulen unterschiedlicher Art mit Schulleitungen vor den Stundentafeln, um mir erklären zu lassen, dass man das Fach Religion da nicht mehr reinkriegt. Das waren interessante Debatten, weil ich sozusagen mit der Macht der Stundenplanung konfrontiert wurde und gesagt habe, ja, nee, da geht es wirklich nicht mehr rein. Aber was heißt denn das? Und diese Diskussion, die wir dann geführt haben, dass es einen Rechtsanspruch gibt und dass dieses Fach angeboten werden muss, und man sagt, na, aber wo denn und wie denn? Und dann müsste doch dies wegfallen. Und dann wurde sozusagen der Superintendent zum Juror über die Frage, soll denn Musik weg oder Kunst oder was soll denn da eigentlich raus? Also zwei Facetten dazu, die mir sozusagen im Vorwege nochmal aufschlugen. Ich habe drei Bereiche, zu denen ich gerne was sagen möchte. Das eine ist mir auch nochmal eine andere persönliche Anmerkung über die Annäherung an Orientierung und Verständigung in einer multireligiösen Welt, die ich mitbringe. Das sind auch einige juristische kleine Facetten da drin. Das zweite ist ein Block über die Frage, wie schaut Theologie, wie schaut ein Modell theologischer Verständigung auf die Vielfalt von Religionen und Pluralismus? Und das letzte ist dann versuchsweise ein Blick auf Jugendliche im multireligiösen Umfeld. Das Erste, also heute habe ich in der Presseschau gerade gelesen und dachte, das ist eigentlich die ideale Überschrift auch für unsere Begegnung heute. Das Feuilleton in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung macht heute Morgen ja auf mit Machbarkeitswahn ruiniert die Schulen, Lehrermangel, verfehlte Inklusion, wuchernde Bürokratie, immer mehr sprachlose Kinder in Grundschulen und eine Verwaltung, die über die Grenzen des Zumutbaren hinausgeht. Da habe ich so gedacht, ob Sie da überall so einen grünen Haken hinten dran machen, aber doch eine Erfahrung, die mir in einer ganzen Reihe von Begegnungen mit Schule auch angezeigt wird. Der enorme Druck, unter dem Sie stehen, Schule zu gestalten, auch Formalita zu organisieren und darin von fast allen Seiten in die Mitte genommen werden und unter Druck gesetzt werden. Meine persönliche Anmerkung zu Anfang über multireligiöse Welt beziehungsweise auch die Frage und die Rolle von Religionsunterricht ist eine Situation der Niederlage. Immer wenn ich mich ins gesellschaftliche Feld begeben habe, richtig offensiv, bin ich gescheitert. Unter anderem auch, schon vor über 20 Jahren, für den Erhalt des Buß- und Bettags, Volksentscheid in Schleswig-Holstein damals, ein Desaster. Und der zweite Volksentscheid, an dem ich teilnahm, war in dem Volksbegehren dann auch ein Desaster. Das war nämlich die Aktion 2009, da war ich sozusagen Regionalbischof in Berlin bei der Aktion Pro Reli. Also die Einführung des konfessionellen Religionsunterrichtes in der Berliner Schullandschaft war in der Erstentscheidung, also bei dem Begehren 2009 im Januar ausreichend Unterschriften, dass es zu einem Entscheid kommt, und der Entscheid ging verloren. Der Staat hatte übrigens damals mit Bürgermeister, dem regierenden Bürgermeister von Berlin, auch massiv polemisiert gegen diesen Versuch der evangelischen Kirchen, an der Stelle Religionsunterricht in die Schule als konfessionell, durchaus auch in diesem Modell, was damals aufgeführt wurde, kooperativen Modell einzuführen. Das war eine Flanke dagegen, dass Ethik sozusagen durch diese Landesregierung eingeführt wurde, zwangsweise eingeführt wurde, aber die religiöse Bildung blieb nach wie vor ein freiwilliges Angebot, wie das in Berlin eben ist. Das ging so richtig daneben, obwohl, und das fand ich damals schon interessant, fast zeitgleich von der Humboldt-Universität damals eine Studie entstand von dem Pädagogen, also nicht von Theologen, die gegen eines der Hauptvorurteile, konfessioneller Religionsunterricht würde Intoleranz befördern und Ausgrenzung sozusagen präfigurieren, widerlegt worden war. Ich glaube, eine Studie, war unter anderem auch ein Religionspädagoge mitverantwortlich, Rolf Schieder, die damals eine Untersuchung vorgelegt haben, die deutlich in den Befragungen zum Beispiel von 1600 Schülerinnen und Schülern sozusagen gerade die Frage des Mitdenkens, des Achtens, des Respekts und der Toleranz gegenüber anderen Anschauungen in einem deutlicheren Maße zeigten, als bei der sogenannten Einheitsform, alle zusammen irgendwie über Religion informieren. Nun gibt es ja inzwischen, das ist 2009 gewesen, gibt es eine Fülle von weiteren Studien. Man kann da immer mit der einen Studie gegen die andere argumentieren, aber oft wird eben so argumentiert, als sei es selbstverständlich, dass wenn man das zusammenpackt und sozusagen eher allgemein Religionskunde unterrichtet, es sowas wie einen garantierten Toleranzertrag gibt. Was, das muss man nüchtern sagen, grober Unfug ist. Da gibt es genug ausreichende Belege auf anderer Seite, dass alleine diese Form nichts mit sozusagen Toleranz alleine hervorbringt. Aber Deutschland ist und bleibt, und das zeigte ja damals, also für mich, als ich aus Berlin dann hier nach Niedersachsen kam, dachte ich, oh, goldenes Land und so, alles super hier und ist ja wie früher. Und ich komme aus Hamburg, also auch das ist ja sozusagen schon, während Berlin Bundeshauptstadt der Atheisten ist, das ist übrigens ein Wort, das auch schon aus dem 19. Jahrhundert kommt, und das ist auch wirklich extrem hartes Brot für die Kirche. Die spielt da de facto eigentlich keine Rolle. Wenn sie sich mühen und wenden, und das ist so, ja, irgendwie so eine Fußnote, war in Hamburg auch übrigens aus der Tradition 19. und 20. Jahrhundert und, ich sage es mal so jetzt, noch nicht direkt im Bundestagswahlkampf, unter anderem auch durch die linke SPD, wie in Berlin, nämlich auch dieses Religionsbegehren, haben wir verloren, nicht gegen die Linken, sondern gegen die linke SPD. Gegen eine zutiefst, nicht nur Grund, sagen wir mal, einen Atheismus, sondern gegen eine enorme Ignoranz. Und deswegen aus meinem Hamburger Hintergrund und dann dem Berliner Hintergrund, mit so einer Zwischenstation in Lübeck, wo ich auch da war, ziemlich gut eigentlich, was sozusagen Kirche und Religion und Staat auch Schule anging, kam ich nach Niedersachsen und dachte, ey, das ist super. Also hier geht es noch. Aber was ich gelernt habe in diesen 5, 6 Jahren, die ich jetzt hier bin, dass wir auch in Niedersachsen in einer enormen Herausforderung sind, als Kirchen in der pluralen religiösen Situation den Religionsunterricht kontinuierlich weiterzuentwickeln, damit er das leistet, was er leisten soll. Dazu komme ich aber gleich im Späteren noch ein bisschen. In dieser Frage, ich habe eben mit dieser persönlichen Situation angefangen, Volksbegehren, Volksentscheid, da geht es auch um sozusagen rechtlich vermittelte Beziehungen, die die Zivilgesellschaft hat, unter anderem auch der zivilgesellschaftliche Akteur Kirche, im Gegenüber zu staatlichen Organen. Und da spielt natürlich, wenn man sich dieses Thema, wenn man das Thema aufschlägt, auch eine Rolle, in die Sie, finde ich, direkt ja hineingenommen worden sind, in den vergangenen Jahren, die Urteilsbildung bei den leitenden bundesdeutschen Gerichten. Auch das sozusagen nochmal wieder eine Berlin-Sequenz, die Auseinandersetzung, die in Berlin stattfand, in Wedding mit dem Wunsch, einen eigenen Gebetsraum zu haben und das Gebet regelmäßig auszuüben, ist ja dann vom Bundesverwaltungsgericht in dritter Instanz letztlich entschieden worden. Aber parallel dazu natürlich auch, und das betrifft Sie ja, der Frage dessen, was Sie leisten können, die Frage des Kopftuchs und die differenten Facetten, die wir haben in den Bundesverfassungsgerichtsurteilen von 2003 und dann vor allen Dingen 2015, wo genau die Regelung dieser Frage unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung des Schulfriedens direkt in die Schulen delegiert worden ist. Wenn man das nochmal zusammennimmt, kann man auch noch 1995 das Kruzifixurteil davor setzen und kann sagen, was hat sich eigentlich angesichts dessen, dass wir in einem ganz bunten religiösen Feld uns bewegen in Deutschland, das sich weiter und weiter auch übrigens pluralisiert, das darin besondere Herausforderungen formuliert. Ich nenne nur dieses eine, nur die eine Facette in Begegnung zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen aus dem Islam zum Thema Klassenausflug, Schwimm- und Turnunterricht bis zu den Kopftüchern oder dem Einhalten von Gebetszeiten oder interreligiösen Räumen. Was hat sich da eigentlich verändert, wenn man zurückschaut auf die Debatte, die wir 1995 oder 2003 noch geführt haben und die wir jetzt führen? Da finde ich eine enorme Dramatik, eine Dynamik auch in der Auseinandersetzung und das in einem Bundesverfassungsgerichtsurteil sozusagen eine Schlüsselfrage unter dem Gesichtspunkt des Schulfriedens. So, müssen Sie mich nachher korrigieren oder mir auch erklären nochmal. Ich finde ja, direkt in Ihre persönliche Verantwortung geht. Also da sind Sie sozusagen mit Instanz der Co-Entscheidung, was das eigentlich bedeutet und wie Sie das handhaben. Also da wäre ich einfach auch neugierig über die Erfahrung, die Sie machen an dieser Stelle. Denn man muss sagen, die evangelische Kirche hat dieses Urteil 2015, übrigens das Urteil 2003 auch des Bundesverfassungsgerichtes, im Grundsatz natürlich begrüßt. Weil es im Grundsatz eine Entscheidung ist, dass dieser Staat daran festhält, dass Religion eine öffentliche Angelegenheit ist. Das markiert dieses Urteil ja eindeutig. Dass dann allerdings Details und einige Sachen geklärt werden, zu denen man in Widerspruch gehen kann, beziehungsweise die problematisch sind, muss man eben auch benennen. Und eine der Grundfragen, die daran, finde ich, verankert sind, ich will die nur kurz erwähnen, ist eben die Frage nicht nur positiv und negative Religionsfreiheit, sondern wie man bei dieser Frage des Kopftuches die subjektive Entscheidung des Einzelnen in ein Verhältnis stellt zum Neutralitätsgebot des Staates und per se immer für das Subjektrecht reklamiert, dass das zum Ausdruck kommen darf. Während man das subjektive Recht des Einzelnen, der dagegen ist, sozusagen dann, muss man sagen, in der Folge ja so beschreiben müsste, da müsste sich jemand radikalisieren, damit der Schulfrieden gestört ist, damit es dann zum Ausdruck kommt. Also schon finde ich eine relativ schwierige Auseinandersetzung, aber da bin ich sehr, sehr gespannt, dass Sie davon von solchen Situationen auch erzählen, weil ich die eben Berlin-Wedding, aber Berlin-Kreuzberg und an anderen Stellen auch in Neukölln in viel, viel, vielfältiger Weise, unter anderem auch an evangelischen Schulen erlebt habe. was das bedeutete für Schulleitungen. Zum Zweiten eine kurze Betrachtung noch einmal zum Umgang mit Vielfalt und mit der multireligiösen Welt, in der wir uns befinden. Wenn die Begegnung mit anderen Religionen im Alltag, im Freizeit, in der Schule, am Arbeitsplatz stattfindet, so gibt es, das haben Sie wahrscheinlich, erleben Sie ja auch, gibt es von den religiösen Vertretern, vorrangig jedenfalls, und ich würde sagen, da können wir als evangelische Kirche auch ein bisschen stolz sein, viele, viele, viele Versuche, in einen interreligiösen Dialog zu gehen. Also die Vielfalt nicht nur Vielfalt zu sein zu lassen im Sinne von Apartheid, Ausgrenzung, Abtrennung, sondern den permanenten Dialog zu versuchen mit Menschen anderer religiöser Anschauung. Das sind zuallererst, finde ich, auch Grundfragen der Theologie. Mit welchen Modellen, in welcher Art und Weise gehen wir in einen solchen interreligiösen Dialog? Und wie weit kann ein solcher interreligiöser Dialog, der auch theologisch sozusagen substantiert ist, wie kann der auch beispielhaft sein für andere Orte, an denen man die Begegnung mit Menschen anderer Religion sucht? Es ist klar, dass es dort immer darum geht, ein besseres gegenseitiges Verständnis zu bekommen. Begegnungen, Erfahrungsaustausch, Diskussionen über religiöse Lehrinhalte gehören dazu. Es gibt die praktischen Konsequenzen daraus. Es gibt innerhalb der Theologie der Religion, es ist eine der Variationen, in der das beschrieben wird, gibt es sozusagen drei Modellvarianten, in denen man sich in dieser interreligiösen Orientierung bewegen kann. Also die religionstheologische Diskussion bewegt sich da meistens in den Fragen Exklusivismus, Inklusivismus oder Pluralismus. Also wie verhalte ich mich eigentlich zu anderen Religionen? Dann geben das diese Begriffe schon relativ klar und schnell her, was Exklusivismus heißt, wenn man das exklusiv macht. Es geht von der eindeutigen Vorrangstellung der eigenen Religion aus. Sieht in dieser Religion den einzigen exklusiven Zugang eben zur letzten göttlichen Wirklichkeit, und die anderen Religionen haben nach dieser Auffassung keinen Anteil an der Wahrheit. Das Christentum bezogen bedeutet dies, dass Gott sich in Jesus Christus für alle Menschen mitgeteilt hat, und diese Grundaussage begründet zugleich den missionarischen Auftrag des Christentums. Das biblische Zeugnis bietet etliche deutliche Aussagen, die man im Sinne einer solchen exklusiven Variante interpretieren kann. Also ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und so, da gibt es eine Fülle von Sätzen. Und aus dieser exklusiven Haltung, muss man auch sagen, hat sich die Kirchengeschichte auch über 2 Jahrtausende beschrieben. Es gibt sehr, sehr wenige Ausnahmen in der Kirchengeschichte, wo man sagen kann, es gibt ein anderes Modell in der Begegnung mit anderen Religionen. Sondern dieser Dialog wurde über die Exklusivität des religiösen Wahrheitsbegriffes geführt. Das ist eine Situation, wo, finde ich, wir relativ schnell einig sind, dass das nicht die Form sein kann, in der wir uns heute begegnen. Es gibt eine Variante, oder es gibt sozusagen eine, es gibt, man muss sagen sogar, es gibt mehrere Lerngeschichten in diesem Bereich. In Niedersachsen ist, finde ich, eine Lerngeschichte besonders signifikant. Die ist noch nicht mal interreligiös, sondern die ist erstmal ökumenisch. Einige von Ihnen haben das mitbekommen, dass da am vergangenen Sonntag in Hildesheim ja so eine Versöhnungsparty, also wie sage ich das jetzt ernst, also da haben die Katholiken und die Evangelischen gesagt, dass sie sich jetzt ab jetzt so und so, früher war das anders, aber ab jetzt so richtig zusammen und so. Da ist viel Symbolik dabei, das muss man echt sagen. Da sind viele Pop-ups, also wenn man sagt, okay, aber was folgt denn nun daraus? Aber deswegen meine ich Lerngeschichte, wenn man umblättert und man hat ein paar Storys ja auch gehört in dem Zusammenhang, wie war es vor 25 Jahren, vor allen Dingen, wie war es vor 50 Jahren? Wie war die ökumenische Wirklichkeit vor 50 Jahren in Niedersachsen? Und da gibt es einige Regionen, in denen man heute die Storys noch hören kann, dass sich viele, viele Menschen erinnern, wie, also wie am Karfreitag die Katholiken mit ihren Treckern durch die Straßen gefahren sind und frohen Leichnam haben die Evangelischen die Wäsche aufgehängt und so weiter. Und die interkonfessionellen Verbindungen waren Anfechtungen in der Familie und. Also da gibt es ja Storys, die zeigen, muss man wirklich sagen, im Sinne von Lerngeschichte, was innerhalb von einer Generation aus einer zutiefst unfriedlichen und gegnerischen Situation entstanden ist. Und es gibt sozusagen eine zweite Folie der Lerngeschichte, die dann tatsächlich interreligiös ist. Das ist die Lerngeschichte im Verhältnis des Christentums zum Judentum. Das ist eine Lerngeschichte, die ist auch 50 Jahre alt. Das ist eine Lerngeschichte, die aus dem Terror des Nationalsozialismus entstanden ist. Und aus der Grunderfahrung, dass es zutiefst christliche Überzeugungen waren, die auch transportiert wurden im Nationalsozialismus, die mit dazu beigetragen haben, dass es eine solche Entwertung, Entwürdigung, Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen und Juden gab. Wenn Sie sich heute anschauen, was aus dieser Lerngeschichte geworden ist, kann man auch sagen, dass dort Dinge des Miteinanders, der Toleranz gewachsen sind, die vor einer Generation fast undenkbar waren. Fast undenkbar waren. Die evangelische Kirche hat jetzt gerade vor 2 Wochen in der Paulskirche in Frankfurt bei der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit sich übrigens verpflichtet, in Auseinandersetzung mit den judenkritischen Schriften von Martin Luther eine Stiftungsprofessur einzurichten für 10 Jahre, die sich kritisch eben genau mit dieser Geschichte auch auseinandersetzt. Und ich glaube, bei der Frage, unter der Sie wahrscheinlich oder unter der wir als Gesellschaft auch stehen, wie kriegen wir eigentlich eine friedliche, faire Situation im Miteinander der Religionen hier vorrangig im Gegenüber zum Islam, ist es schon hilfreich, auch die eigenen Lerngeschichten in unseren Überzeugungen selbst immer wieder gegenwärtig zu machen. Was gelungen ist, was vor einer oder vor 2 Generationen völlig undenkbar schien. War ausgegangen jetzt vom Exklusivismus, kommt zum Inklusivismus. Diesem Problem begegnet also des Exklusivismus. Es gibt nur eine einzige Wahrheit. Dieser Auffassung begegnet der Inklusivismus, hält an der Vorrangstellung der eigenen Religion wohlwissend auch fest. Also der Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist für meine religiöse Identität eine unteilbare Wahrheit. Aber es ist nicht die Wahrheit, die ich erzwinge, fordere von anderen Menschen. Also der Wahrheitsbegriff selbst wird dadurch nicht relativiert oder geteilt, sondern kann als Glaubensexistenz durchaus untrennbar stabil bleiben. Also die Vorrangstellung im Sinne meiner persönlichen Glaubenshaltung bleibt. Aber andere Religionen haben ebenfalls Anteile an einer Wahrheit. Auch sie formulieren ihre Wahrheit. Und am deutlichsten merkt man das, und das ist das Interessante, natürlich in Begegnung dann mit dem Judentum, je näher bestimmte Religionen zueinander sind, im Judentum nun, wenn man ein Buch teilt, wenn man Verheißung teilt, wenn man Urgeschichte teilt und so weiter. Aber diese inklusive Auffassung arbeitet unter anderem eben mit einer natürlichen Gotteserkenntnis, die ihren Grund in der Schöpfung hat. Im Judentum, wie übrigens auch im Islam. Wir lesen im Neuen Testament, wir lesen auch in der hebräischen Bibel, im Alten Testament, auch Facetten davon, dass man kann auch Gott erkennen, auch im Römerbrief sogar, ohne Christus. Revelatio generalis, also sozusagen eine generelle Erfahrung der Offenbarung. Wir merken, das schwimmt dann ganz schnell so dahin, wo man sagt, ich erlebe Gott ja immer beim Sonnenuntergang am Meer, im Urlaub oder beim Bergwandern und so, das ist für mich Gott. Das will ich gar nicht diskreditieren, aber sozusagen über diese Figur der unmittelbaren Erfahrung dessen, was Gott in der Schöpfung uns gegeben hat, unter anderem in der Ableitung auch die Würde, die Einzigartigkeit, gibt es einen Zugang zu anderen Religionen, die mir vielleicht ganz fremd sind, aber die in dieser Wahrheit auch gründen. Der Kernsatz des inklusiven Modells besagt, Wer das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, das ist ein Zitat jetzt aus Nostra Aetate, also aus der katholischen Kirche vom Zweiten Vatikanum. Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluss der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Das ist, also für die katholische Kirche muss man sagen, war das der Hammer vor 50 Jahren. Also vorher hieß es ja, nur innerhalb der Kirche gibt es Heil. Und man kann es ehrlich auch sagen, die evangelische Kirche ist da nicht hinterhergegangen, aber die war nicht voraus an dieser Stelle, sondern die hat an der Stelle auch von dieser Haltung der katholischen Kirche gelernt. Es gibt das Heil natürlich durch andere Religionen. Das ist das Modell im Inklusivismus. Wohlwissend, dass der Einzelne oder die andere in ihrer Religion für sich die eigene Wahrheit behauptet im Glauben. Und das letzte Modell ist eben die pluralistische Religionstheologie, wenn die noch einen Schritt weiter geht und behauptet, die verschiedenen Religionen sind alle gleichermaßen wahr. Wir wissen es nicht. Kann man sagen, epistemologisch, bei der Frage auf das Gottesbild, also erkenntnistheoretisch, wird Gott irgendwann uns klären, wer der nun ist. Aber da können Sie das eine behaupten, ich behaupte das andere oder so. Das werden wir dann sehen. Aber es gibt eben in diesem Pluralismus überhaupt keine Vorzüge bestimmter Religionen, sondern die Religionen seien zwar äußerlich verschieden, aber prinzipiell gleichberechtigte Zugangswege zur letztlich göttlichen, transzendenten Wirklichkeit. Es gibt einen Vorteil dieses Modells natürlich. Man lässt die faktische Existenz verschiedener Religionen einfach nebeneinander stehen und bewertet alle gleichermaßen positiv. Daraus wird oft abgeleitet, dass diese Auffassung die beste Voraussetzung sei für den interreligiösen Dialog. Nur dieses Modell eigentlich bringt es für das friedliche Zusammenleben. Allerdings zwei kurze, knappe Ergänzungen und Einwände nur dagegen. Also das eine ist ein Einwand aus dem Bereich der Logik und das andere über den Glaubensinhalt. Ich glaube, es ist eine große Illusion zu behaupten, die Religionen seien alle irgendwie gleich. Das ist logisch alleine Unfug. Wenn Sie theologisch darlegen, was der Wahrheitsbegriff im Christentum ist, und Sie legen das neben einen Wahrheitsbegriff im Buddhismus, haben Sie zwei Berge, auf die da die religiösen Anhänger steigen. Die steigen nicht auf den gleichen Berg. Das heißt, es ist sozusagen die Gefahr einer extremen Indifferenz. Das ist man relativ schnell, also theologisch, mit normalem Menschenverstand können Sie sofort differenzieren und sagen, nein, das ist nicht wahr. Also das Leben nach dem Willen Allahs oder die Auflösung der Existenz im Nirvana, sorry, das sind zwei Storys und die eine hat mit dem anderen erstmal so nichts zu tun. Und die These, dass nur mit einer pluralistischen Religionstheologie interreligiöser Dialog möglich wäre, also eine faire, ehrliche Begegnung, muss man zumindest relativieren. Es begegnen sich zwei Menschen, von denen jeder mit seiner eigenen Religiosität in einem Verhältnis zu seiner Religion steht. Um etwas von der Religion zu verstehen, muss man sich auf den anderen einlassen. Ein häufiger Fehler besteht darin, dass der auf der menschlichen Ebene erfahrenen prinzipiellen Gleichwertigkeit der Personen als Menschen auf eine ebensolche Gleichwertigkeit der Religion zu schließen sei. Wenn ich nun in diese Begegnung gehe, in einem interreligiösen Dialog und von der völligen Gleichwertigkeit der Religion beginne, begebe ich mich in die Gefahr, dass ein einziges zusätzliches Argument für die andere Religion dieses Gleichgewicht ja verschiebt. Also worauf berufe ich mich bei dieser Gleichwertigkeit eigentlich? Wenn dann neue Argumente dazukommen. Es führt oft wiederum zu dem Bild einer Blindheit gegenüber den tatsächlichen Ansprüchen der anderen Religionen. Und es wird, finde ich, sofort deutlich, wir reden hier über die großen Weltreligionen in der Regel. Wir haben dann so Bilder davon, Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Islam, Christentum. Aber nehmen Sie ganz viele kleine religiöse Gruppierungen. Diskutieren Sie das, wie Sie zum Beispiel bei radikalen religiösen Sekten eigentlich mit diesem Pluralismusmodell umgehen wollen. Sie kommen sehr schnell darauf, dass Sie dann sozusagen ein außerreligiöses einen außerreligiösen Kanon formulieren müssen, der für sie erstmal akzeptabel macht, dass sie mit denen reden, wenn dort zum Beispiel die Würde des Menschen anerkannt wird, wenn es einen klaren, klassischen Gewaltverzicht gibt und. Aber wenn sie mit religiösen Sekten oder bei anderen Bereichen zu tun haben, wo es zum Beispiel eine klare, offensive Beförderung von Auseinandersetzung mit Gewalt gibt, wo es zum Beispiel eine klare Missachtung der Gleichberechtigung von Mann und Frau gibt, wo sie sagen, das ist alles irgendwie gleich. Nein, mitnichten ist es gleich. Und an dieser Stelle plädiere ich sehr stark dafür, das Differenzvermögen nicht preiszugeben, eben auch theologisch nicht preiszugeben an dieser Stelle. Religiöse Toleranz ist die Duldung, das Tolerieren von Abweichung gegenüber eigenen Meinungen und der bewusste Verzicht auf mögliche repressive Gegenmaßnahmen. Da bin ich sehr froh, das ist aber eine religiöse Toleranz, ist an dieser Stelle keine Lehrtoleranz, sondern eine ethische Herausforderung der Begegnung mit anderen, die andere Religionen haben. Und deswegen ist es selbstverständlich, dass wir in diesem Land religiöser Pluralität den Bau von Moscheen nicht nur zulassen, sondern sogar auch befördern. Dass wir Ausdrucksformen religiöser Identität stärken, im Sinne positiver Religionsfreiheit. Aber es ist keine einzige Aussage an dieser Stelle über eine Lehrfrage in dem Zusammenhang. So, jetzt komme ich zum letzten, zum Thema, wie mir Religion begegnet und Religion bei Jugendlichen. Und nehme ich dann, wie gesagt, ich bin doch nicht so oft in Schule, aber ich erlebe dann doch immer noch ein bisschen Schule durch meine Kinder, die zwei sind noch in der Schule. Der Sohn in der Waldorfschule und meine Tochter eben jetzt kurz vorm Abitur in einem Gymnasium. Und erlebe nach wie vor auch in ihrem Freundeskreis und in den Begegnungen, Jugendliche haben ein Bedürfnis nach Sinnfindung. Sie bewegen sich darin viel vagabundierender, nomadenhaft, als, ich wünsche mir das gar nicht anders, aber als die Kirche das, ich sage es mal so in Anführungsstrichen, als die Kirche sich das wahrscheinlich wünscht. Nach dem Motto, du bist getauft und von da an bleibst du dann bis zum Grab immer treu in dem Kanon dieser Religion, der dir vorgegeben ist. Das ist für die großer Unfug. Die stellen sich individuell zusammen, was sie brauchen, aus einer Vielzahl von religiösen, quasi religiösen und oft auch spirituellen Angeboten. Die mischen das übrigens ja auch Erwachsene in dieser sogenannten Patchwork-Religiosität. Und sie finden diesen gesuchten Sinn nicht mehr unbedingt in der einen Religion allein oder in der einen Kirche, sondern entwickeln aus verschiedenen Quellen einen persönlichen Glauben. Will ich übrigens nochmal auch kurz einblenden, wo ich ganz gespannt bin. Ich erlebe das momentan in dem Haus, in dem ich wohne, wohnen jetzt auch seit gut anderthalb Jahren Flüchtlinge, unter anderem auch eine jesidische Familie, die oft ja religiös auch sehr exklusiv, also abgeschlossen auch lebt, mit vier Kindern, die jetzt in die Grundschule hineingehen. Ich bin da nur, muss ich gestehen, in der Halbdistanz. Wir wohnen wie jetzt in so einem Mehrfamilienhaus, aber wir haben relativ viel auch zu tun mit denen, laden die ein und die laden uns ein. Und ich bin sehr gespannt als teilnehmender Beobachter auch, wie die religiöse Inkulturation dieser Familie geschieht. Also verschiedenen Quellen konfiguriert sich der persönliche Glaube und da, wo die Familien als Traditionsanker sehr stark sind, Klammer auf, jesidische Familie, Klammer zu, ist es oft so, dass eine sehr viel stringentere und klarere religiöse Kontur aus der Tradition sich auch weiterbildet. Für die meisten Jugendlichen ist es Normalität, dass sie in ihrem Freundeskreis Jugendliche verschiedener Religionen haben, auch konfessionslose. Da gibt es für mich ein schönes Erlebnis. Ich habe einen älteren Sohn, der ist schon Vater geworden, also ich bin Großvater geworden und habe mein erstes Enkelkind getauft im vergangenen Jahr. Und ich habe noch nie eine Taufe gefeiert, wo so viele Atheisten, aber vor allen Dingen auch so viele Muslime in der Kirche waren. Ich spiele im Fußballverein und wie es völlig normal ist, lebt in Hamburg, in dem Setting, in einem großstädtischen Setting, durch unterschiedliche Aktionen in seinem Umfeld, wird er zu muslimischen Hochzeiten natürlich eingeladen und ist sozusagen ganz anders, viel, viel freier und unverkrampfter in diesem religiösen Feld als ich mir das habe jemals vorstellen können. Interessant waren dann die Reaktionen, weil natürlich viele von den muslimischen Freunden aus dem Fußballverein zum ersten Mal in der Kirche waren und dann sozusagen das Ritual erlebten, die Taufe als Ritual, und die waren total erstaunt. Wie, das macht ihr? Und es war ja heilig und so. Also die hatten eine ganz andere, unverkrampfte Zuordnung auf einmal, was Kirche da in Anführungsstrichen zelebriert, und erlebten sozusagen einen Geheimnischarakter, der für sie eine Faszination ausübte. Also die Vielfalt verschiedener Religionen, verschiedener Konfessionen, ein Stück Selbstverständlichkeit. Ein Zitat: Manche sind halt muslimisch, manche evangelisch, aber eigentlich ist das alles gemischt und es wird auch kein Wert darauf gelegt, es wird nicht mehr darauf geachtet. Ein 15-jähriges Mädchen. Dort, wo die religiöse Vielfalt im lokalen Umfeld gering ist, ländlicher Raum, aber unter anderem auch ostdeutscher Zusammenhang, der Kontext, ist diese religiöse Vielfalt in den Freundeskreisen viel geringer und unterscheidet sich dann meist nur in religiös oder nicht religiös. Also dieses schöne Votum in den Umfragen, was man hört, wenn man auf dem Alexanderplatz jemanden fragt, sind Sie religiös, sagen die, nein, ich bin normal. Und das heißt, Normalität ist nicht religiös sein. Religion und Glauben gehören nicht zu den Themen, über die man im Alltag mit seinen Freundinnen und Freunden offensiv redet oder viel redet. Schulischer Religionsunterricht ist und kann ein Anlass sein, sich über Religion und Glauben auszutauschen. Am ehesten sind Glaube und Religion in den jugendlichen Milieus Thema, die sich besonders kritisch mit Glaube und Religion auseinandersetzen. Also der Affekt, erst einmal dagegen zu sein, ist ein guter Einstieg in die Frage, was ist eigentlich Sinnstiftung durch Religion und welchen Zugang gibt es, welchen Zugang finden Menschen. Da im gemeinsamen Alltag Glaube und Religion bei den Jugendlichen keine große Rolle spielt, ich muss jetzt in Alarm, weil das ist tatsächlich so, dass auch meine Neffen und Nichten, und davon habe ich eine ganze Reihe, zweistellig, völlig indifferent und distanziert sind auch zur Religion. Aber erwartet man und praktiziert man in der Regel eine gegenseitige Toleranz, sowohl im Hinblick auf Religionsausübung als auch bei der persönlichen Lebensführung. Man stört sich nicht daran, wenn andere aufgrund ihres Glaubens regelmäßig zur Kirche gehen oder in die Moschee oder kein Schweinefleisch essen. Umgekehrt erwartet man von gläubigen Jugendlichen bei Themen wie Homosexualität oder Abtreibung, dass sie sich auch tolerant zeigen und nicht Regeln aus ihrer Religion auf die Allgemeinheit übertragen. Die religiöse Praxis der meisten Jugendlichen ist anlassbezogen. Weihnachten, Ramadan, Ostern, Zuckerfest, dann vielleicht auch Pessach oder gebunden an bestimmte Lebensabschnitte, eben Konfirmandenzeit. Darüber hinaus spielt dann Religion in der Regel in Krisensituationen eine Rolle. Am häufigsten, wenn nach religiöser Praxis gefragt wird, kommt die Antwort Gebet. Der regelmäßige Besuch von Kirche und Moscheen spielt kaum eine Rolle oder nur eine untergeordnete Rolle. Bei muslimischen Jugendlichen haben Regeln in Form religiöser Geh- und Verbote ein deutlich stärkeres Gewicht für den Alltag, sodass Religion auch als moralisches Grundgerüst für den Alltag dient. Es hilft eben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Gegenbild dazu vergesse ich nie, es gab so eine schöne Umfrage, als damals, ich glaube vor 15 Jahren, der Weltjugendtag mit 800.000 Jugendlichen irgendwo bei Köln stattfand. Und ein Riesenerfolg. Da gab es so eine schöne Reportage und da wurden dann die Jugendlichen befragt, was sie denn so halten von dem, was der Papst sagt zur Sexualmoral. Und da sagten die, ist gut, dass das einer sagt, aber das interessiert uns nicht für unser eigenes Leben. Also die Distanznahme zu den Gesetzmäßigkeiten und da die Differenzerfahrung übrigens in dem Zusammenhang bei muslimischen Jugendlichen. Ich vergesse das nicht, dass mich muslimische Studenten vertraulich angefragt haben zum Thema Homosexualität, weil das natürlich ein ganz, ganz brisantes Thema ist innerhalb der muslimischen Communities für Jugendliche. Obwohl muslimische Jugendliche ihren Glauben zum Teil stärker im Alltag verankern können, christliche und muslimische Jugendliche mit dem Begriff den Glauben leben, also ich nehme jetzt mal die Fundamentalisten und die orthodoxen Fraktionen da raus, mit dem Begriff den Glauben leben nicht viel anfangen. Die in Glaubensgemeinschaften verbreitete Idee eines im Alltag spürbaren und lebendigen Glaubens können viele Jugendliche so direkt nicht mehr auf sich beziehen. Christliche Jugendliche unterscheiden deutlicher zwischen persönlichem Glauben und Religionszugehörigkeit als muslimische. Christliche Jugendliche beschreiben ihren Glauben häufig als eine Art Vertrauen in eine höher stehende Macht. Glaube verbindet sich dabei dann oft nicht mit einer Institution Kirche, was ja übrigens auch zunehmend für Erwachsene gilt. Also die Trennung von dem institutionellen Rahmen Kirche bezogen auf den persönlichen Glaubensbegriff. Die Konfessionszugehörigkeit spielt dabei keine besondere Rolle. Das heute Morgen noch mal in einem anderen kleinen Aufsatz gerade gelesen, auch zu dieser Versöhnungsstory da in Hildesheim zwischen Evangelischen und Katholischen, dass die Ökumene selbst, auch wenn wir das die ganze Zeit betonen momentan, also evangelische und katholische Geistliche, dass die Ökumene selbst durch die extreme Schwächung der Kirchen als Institution an deutliche Relevanz verloren hat. Also wenn man Leute fragt, was ist Ökumene, das interessiert die höchstens in der Rubrik, weiß ich was, M bis Z oder so. Unter den Top-Themen taucht das nicht auf. Also sind dann Theologie-Experten oder Klerikerverwandte oder was auch immer, die da noch was zu sagen können. Egal ob muslimisch, christlich oder ohne Konfession, Jugendliche interessieren sich für grundlegende Fragen des Lebens, allerdings mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Christliche und Konfessionsjugendliche bewegt die Frage, woher wir kommen und was nach dem Tod kommt. Muslimische Jugendliche fragen eher danach, was gerecht oder moralisch richtig ist. Jugendliche beschäftigen sich mit den großen Weltreligionen oft besonders intensiv, weil die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft für sie nicht selbstverständlich ist. Sie beziehen verschiedene Glaubensrichtungen in ihre Auswahl der sympathischen Religionen ein, entscheiden sich für diesen Lebensstil oder für einen anderen. Insgesamt überwiegen die Zweifel an der Existenz Gottes und dem Wahrheitsgehalt von Bibel und Koran. Und deshalb wird man auch nicht Mitglied in einer Glaubensgemeinschaft, jedenfalls bei vielen Jugendlichen. Ein weiterer Hinderungsgrund für die Mitgliedschaft sind eben, was ich eben beim Weltgebetstag nannte, Regeln, die man einhalten müsste. Ob es überhaupt zu einer Begegnung mit religiösen Themen kommt, hängt bei den Jugendlichen ohne Mitgliedschaft in einer Glaubensgemeinschaft wesentlich am sozialen Nahumfeld und daran, ob Religions- und Ethikunterricht Anknüpfungspunkte bieten. Interessant, das will ich noch mal kurz einwenden bei der Frage, wenn man in der Distanz zu einer organisierten Form bleibt, also Kirche, Moschee, Gemeinde und so weiter, auch, weil das heißt, ich muss bestimmte soziale Pflichten, bestimmte ethische Varianten für mich ernst nehmen, gibt es in dem Bereich der Flanke fundamentalistisch, rechtgläubig, eine andere Facette. Die Grenze ist da irgendwo fließend, aber durchaus an dieser Stelle sind die Regeln und die Verbindlichkeiten, die Ordnung, die Gesetze und Weisungen sozusagen eine Stabilisierung und ein Halt. Ich fand das ganz für mich nochmal ernüchternd, also ich nehme jetzt kein Beispiel, im muslimischen Sektor können wir viele Beispiele nennen, übrigens auch durch Umfragen bestätigt. Nein, nein, aus dem Bereich des Christlichen, als ich mit einem Vertreter einer sehr evangelikalen Richtung sprach, über Pluralität, sagte er, aus seinen Erfahrungen in den geschlossenen evangelikalen Milieus gibt es eine Sehnsucht danach, nicht zu debattieren. Da gibt es keine Frage nach, sozusagen, wir probieren mal aus, wie interreligiös wir sein können oder ob wir das halten oder nicht halten, sondern gibt es ein klares Verlangen nach Ordnung. Sagt uns, was richtig ist. Fertig. Ich muss gestehen, das hatte mich dann in der Deutlichkeit schon überrascht, aber gut. Religiöse Konflikte werden vor allem mit den aktuellen Auseinandersetzungen um den Islam assoziiert bei Jugendlichen. Viele Jugendliche äußern ihr Unverständnis bezüglich dieser Konflikte. Es fällt schwer, die Auseinandersetzung nachzuvollziehen. Auch wenn den Jugendlichen die genauen Begriffe verfehlen, versuchen sie zwischen dem Islam als Religion, den verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten des Korans und einer religiös begründeten Gewaltausübung zu unterscheiden. Sie nehmen wahr, dass diese Konflikte sich bis in ihren Alltag hinein auswirken, zum Beispiel dann, wenn muslimische Jugendliche in der Schule angegriffen werden. Religiöse Konflikte ohne mediale Präsenz sind den meisten Jugendlichen nicht bekannt. Religiös begründete Gewalt wird von Jugendlichen aller Religionen aufs Schärfste abgelehnt. Die meisten Jugendlichen können nicht nachvollziehen, wie eine Religion als Argumentationsgrundlage für einen Krieg herangezogen werden kann. Für sie sind Religionen vor allen Dingen Regelwerke, die das friedliche Miteinander fördern sollen. Und da ist es dann auch egal, ob der Gott eben Allah, Buddha oder Christus heißt. Und deswegen ist es für viele selbstverständlich, tolerant gegenüber den vielfältigen individuellen Glaubensrichtungen sich auszuüben. Also dieses Beispiel der, auch übrigens der Atheisten wie der Muslime, in der Erfahrung einer Taufe, als sei das sozusagen das Normalste von der Welt, dabei zu sein bei einer solchen Feier. Für muslimische Jugendliche spielt die Abgrenzung zwischen religiösen Konflikten und ihrem persönlichen Glauben eine wesentlich größere Rolle als für christliche Jugendliche. Jenseits religiöser Konflikte betonen Jugendliche die sinnstiftende und orientierende Funktion von Religion und haben einen differenzierten Blick auf die Religion und ihre Funktion in der Gesellschaft. Das sind alles sozusagen kleine Facetten der Sinus-Jugendstudie des vergangenen Jahres. Die Flüchtlingsthematik, kommen wir zum Schluss, bewegt alle Generationen, auch die Jugend. Unsere Landesjugendkammer hat sich ausgiebig mit dem Thema befasst und Anfang November ein Commitment verabschiedet, in dem sie alle, die sich zur evangelischen Jugend zählen, aufruft, in nächster Zeit einen persönlichen Kontakt zu geflüchteten Menschen zu suchen. In diesem Engagement heften sie sich an das, was die Shell-Studie festgestellt hat. Seit mehr als 60 Jahren wird durch diese Studie ja im Abstand von einigen Jahren immer ein repräsentativer Blick auf die jugendliche Bevölkerung geworfen. Da heißt es, die junge Generation in Deutschland zeichnet sich durch ihre pragmatische Haltung gegenüber den Herausforderungen aus, die Alltag, Beruf und Gesellschaft mit sich bringen. Hierzu gehört sowohl die Bereitschaft, sich an Leistungsnormen zu orientieren, als auch der Wunsch nach stabilen sozialen Beziehungen im sozialen Nahbereich. Im Vordergrund steht dabei die individuelle Suche nach einem gesicherten und eigenständigen Platz in der Gesellschaft. Die Jugendlichen versuchen, sich den Gegebenheiten so anzupassen, dass sie Chancen, die sich auftun, ergreifen können, und prägend sind das Bedürfnis nach Sicherheit sowie der Wunsch nach positiven sozialen Beziehungen. Es schließt die Bereitschaft ein, sich im persönlichen Umfeld für die Belange von anderen und für das Gemeinwesen zu engagieren. Das ist sozusagen eine Skizze über die Einstellung, Wünsche und Ängste von Jugendlichen. Auffallend war übrigens daran für mich der Optimismus, mit dem die Jugend in die Welt blickt, gerade angesichts der weltweit konfliktreichen Lage. Übrigens auch in den Begegnungen mit meinen Kindern, während ich jetzt so mit Mitte 50, also meinen ganzen religiösen Hoffnungsvorschuss immer da wieder einflechten muss, um zu sagen, wir retten die Welt, gehen die pragmatisch, aber mit einer Zuversicht daran, dass sie das hier irgendwie noch gebacken kriegen, wo ich mich auch freue drüber, wo ich mich manchmal auch wundere. Die Ängste, die die Jugendlichen dennoch umtreiben, sind eben Terroranschläge, Krieg in Europa. In Bezug auf die persönliche Zukunft gibt es teilweise auch massive Versagensängste, auch bei den Leistungen in Schule und Ausbildung. Beruhigend ist, dass die Angst vor Fremdenfeindlichkeit höher ist als vor Zuwanderung, die Bedeutung der Familie als letzte Bastion einer unkündbaren Beziehung. Beziehung wird durch diese Studie, durch die Shell-Studie ja bestätigt. Wenn man sozusagen auf diese religiöse, multireligiöse Situation schaut, in der wir uns bewegen, in der sozusagen sie unmittelbare Erfahrung machen in der Schule, was heißt das? Ganz kurz nur machen mit einigen wenigen Punkten, mit Blick auf die Jugendlichen. Von den Jugendlichen lernen und religiöse Vielfalt nicht problematisch überhöhen. Das sind Kirchen großartig drin. Andere Religionen übrigens auch. Sondern diese Vielfalt als gegeben annehmen und so miteinander leben, dass Religionszugehörigkeit im Freundeskreis nichts Trennendes sein muss. Such dir einen muslimischen Freund. Das ist für mich das Schönste, was meine Familie momentan erlebt mit den beiden Kindern, ist, dass wir seit 2 Jahren eben Weihnachten mit unseren muslimischen Freunden feiern oder den Neuchristen oder den Jesiden. Und dass es wie ein selbstverständlicher Brauch wird für uns. Und ich bin mir sicher, dass meine Kinder, wenn die 75 sind und in einer ganz anderen Welt leben, als wir uns das wahrscheinlich heute vorstellen können, sie mit diesen Erinnerungen Erinnerung eine so selbstverständliche familiale Struktur noch kennengelernt haben, in der die Öffnung für andere nicht mal ein Gebot ist, sondern eine Selbstverständlichkeit, die sich ergibt. Jugendliche haben längst verstanden, dass Religion Orientierung bieten kann und dass ein religiöses Gesetz kein Gesetz der Allgemeinheit werden muss. Also die Debatten, die wir in der Ökumene führten, die wir in den interreligiösen Debatten oftmals führen, spielen für die in der Regel keine Rolle mehr. Ebenso haben sie den Unterschied zwischen ihrer Religion und radikalisierten Formen derselben verstanden. Und ernst zu nehmen, dass über Religion unter Jugendlichen im Alltag kaum gesprochen wird, obwohl es eine so dominierende Rolle an bestimmten Punkten ja dann doch wiederum für sie spielt, bei der Frage nach Sinn, nach Zusammenhang, nach Toleranz und so weiter. Vielleicht das stärkste Argument für den Religionsunterricht in dieser momentanen Situation. Und wahrzunehmen, dass muslimische Jugendliche genauso oft oder manchmal auch genauso selten eine Moschee aufsuchen wie christliche Jugendliche eine Kirche. Wahrnehmen, dass christliche Jugendliche und muslimische Jugendliche ihre Religion vor allem anlassbezogen leben und wahrnehmen, dass praktizierte Religion im Alltag hier wie dort eine untergeordnete Rolle spielt. Und das qualifiziert im Religionsunterricht auch zu thematisieren, was das für das Verständnis des Miteinanders heißt. Also Religionsunterricht, Jugendliche also in ihren Orientierungen stärken, die genau an den Punkten, die ich genannt habe, zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, Orientierung zu finden in einer multireligiösen Welt. Ich danke Ihnen.